Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Dein Rezept fürs Leben, dem Podcast mit viel Leidenschaft für die Pharmazie und einem großen Herz für das Land Thüringen. Mein Name ist Danny und ich freue mich auf eine ganz besondere Apothekerin in unserem kleinen Podcaststudio. Sie ist seit 15 Jahren Filialleiterin der Oberlandapotheke in Schleiz und ist als Referentin sowohl in ihrem Berufsstand als auch bei den Patientinnen und Patienten ihrer Apotheke sehr aktiv. Herzlich willkommen, Ingrid Wittig.
Vielen Dank, Danny.
Ich freue mich sehr und ich möchte vielleicht meinen ungewöhnlichen Einstieg wagen, denn ich habe mich ein wenig mit deiner Apotheke beschäftigt und auf der Internetseite sieht man, dass du sehr aktiv bei der Beratung werdender oder junger Mütter bist. Wie kam es denn dazu?
Also, ganz ehrlich, wenn man so frisch von der Uni kommt und da kommt eine junge Mutter rein, dann hat man zwar seine Erfahrung noch von früher. Ich bin ja erst ein bisschen später in der Apotheke eingestiegen, im Zweitstudium, also ich hatte schon Kinder. Aber man lernt nicht an der Uni genau, wie das jetzt mit dem Stillen ist und welche Stilleinlage und welche Medikamente ich denn geben darf. Das lernt man nicht. Also ist mir immer der Schweiß ein bisschen runtergelaufen und dann bin ich irgendwann auf die babyfreundliche Apotheke gestoßen. Das ist ein ganz toller Verein. Und bin dabei getreten, weil auch unser Krankenhaus ein babyfreundliches Krankenhaus werden wollte. Solche Kooperationen sind natürlich immer grandios. Kooperationen brauchen wir. Und dadurch kam eins zum anderen. Und wir haben uns als Apotheke für die babyfreundliche Apotheke qualifiziert. Also wir sind richtig zu Vorlesungen gegangen, alle zusammen oder nicht alle, ein Teil von uns, und haben Prüfungen abgelegt. Und müssen uns auch alle 3 Jahre immer wieder rezertifizieren. Das heißt, wir haben echt Arbeit. Aber wenn jetzt eine Schwangere reinkommt oder eine Stillende oder ein Papa oder eine Oma, dann bin ich total entspannt.
Schön. Was sind so die Themen, die diese Gruppe, schön auch, dass du die Papas ansprichst, die diese Gruppe so bewegt? Was sind so die Schwerpunktthemen in der Beratung in der Apotheke?
Also sicherlich am Anfang das Stillen. Da haben wir auch wieder die Kooperation, eine Stillberaterin im Haus, mit der wir ganz eng zusammenarbeiten, zu der wir auch manchmal hospitieren gehen und dann meine Kollegen mit Tränen nach unten kommen, wenn plötzlich die Milch fließt. Das ist wirklich toll. Und da gibt es auch so viel Unwissen oder ist ja immer noch das Wissen der Omas, was dann die armen Eltern so beeinträchtigt. Egal, also da sind wir gut aufgestellt, aber für mich natürlich Arzneimittel. In jedem Beipackzettel, in jedem. Außer vielleicht Gaviscon Dual, da nicht. Es steht drin, darf eine Schwangere oder eine Stillende nicht nehmen. Und das sagen dann auch oft die Ärzte, und das stimmt einfach nicht. Und da haben wir wirklich tolle Beratungskarten uns selber entwickelt, wo drauf steht, was darf ich im ersten, was darf ich im zweiten, was darf ich im dritten Trimenon, was darf ich in der Stillzeit geben. Weil manches vergisst man ja auch wieder. Man ist nicht immer bei allen Themen up to date. Dann holen wir unsere Beratungskarten, holen auch mal Literatur, die wir der Kundin zeigen können, der Mama, weil die ist natürlich verunsichert. Also wir müssen immer wieder kommunizieren, wenn sie den Beipackzettel lesen, da steht drin, sie dürfen es nicht nehmen. Und wir müssen das immer wieder kommunizieren. Und dann fühlen die sich gut aufgehoben und rufen wieder an und kommen wieder und sind glücklich.
Nun lese ich aber häufig, dass unter anderem deswegen so ein großes Beratungsbedürfnis ist, weil sowohl Gynäkologen als auch Kinderärzte relativ wenig Zeit haben, großen Stress haben. Und nun kenne ich aber die Situation aus den Apotheken ja nicht anders. Auch dort haben wir einen Personalmangel, haben wirklich viel, auch mit viel Bürokratie zu tun. Wie schafft ihr das und wie organisiert ihr das, dass ihr für diesen Bereich eben weiterhin fit bleibt, wie du schon gesagt hast, und dass das auch gewährleistet kann im stressigen Arbeitsalltag? Das ist ja nochmal ein Aufwand zusätzlicher.
Also, als wir angefangen haben, bestimmt vor 10 Jahren, hatten wir mehr Zeit. Es war eine andere Zeit. Wirklich schlimm. Ich könnte das heute nicht mehr leisten, das aufzubauen. Das ist traurig. Könnte es nicht mehr leisten. Wir haben unsere Grundlagen, wir haben unsere Karten, wir haben unser Wissen, wir haben den Verein, der uns regelmäßig mit Newslettern füttert, die eine Kollegin liest und uns dann zusammenfasst. Aber es ist unfassbar stressig. Das heißt, sowas heute mit den jetzigen Bedingungen aufzubauen, würde ich mir nicht zutrauen, weil der Druck immer größer wird. Das ist einfach so. Das heißt, wir haben das Fundament gebaut vor 10 Jahren und jetzt profitieren wir davon. Und die Frauen wissen das und die Mütter und die Eltern und die Väter.
Kannst du vielleicht für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die das so in der Intensität zum ersten Mal hören, mal beschreiben, was die Zeit und stiehlt euch und was du meinst mit Druck, dass man da so ein bisschen bildlich macht, was sich in den 10 Jahren geändert hat, so für dich?
Also wir hatten einfach vor 10 Jahren mehr Schreibtischzeit. Ich als Chefin oder als Filialleitung. Und wir können nicht mehr, wir müssen einfach Personalkosten sparen. Also wir sind eine Apotheke, die ihr Geld in Personal gesteckt hat. Und darauf sind wir stolz und darauf, ich glaube auch, dass deswegen gerne Menschen bei uns arbeiten. Weil wir so viel Wert auf unsere Mitarbeiter legen, mit dem Miteinander. Aber jetzt, die ganzen finanzielle Situation, die kann dann vielleicht mein Mann genauer erklären oder jemand anders, zwingt uns dazu, genauer hinzugucken. Und wir können nicht einfach immer wieder neu einstellen, beziehungsweise wir können auch Schwangerschaften nicht, keine Schwangerschaftsvertretung einstellen. Da fällt dann einfach plötzlich eine 35-Stunden-Kraft weg und dann muss ich das mit abfangen. Mit meinem Team. Ich bin einfach viel mehr im Handverkauf. Ich liebe es. Ich liebe meinen Beruf. Ich liebe den Handverkauf. Und ich bin da auch richtig gut. Das ist alle, die das mit Leidenschaft machen, auch mein Team. Aber dann im Hintergrund solche Karten zu entwickeln, das ist einfach im Moment sehr schwer. Das kann man vielleicht mal im Sommerloch machen. Aber selbst das Sommerloch ist kein Sommerloch mehr, weil ja auch die kleinen Apotheken bei uns, Ziegenrück, Mühltroff, Ebersdorf, die machen alle zu und wir haben mehr Patienten. Da kann man sich ja erstmal drüber freuen, aber wir haben nicht die Zeit, die wir früher hatten. Also ich muss auch manchmal wirklich dann zum Ende kommen. Ich kann nicht mehr, ich gebe immer noch alles, ich mache immer noch Medikationsberatung, aber es ist unfassbar anstrengend. Es ist anstrengend. Ich komme am Abend aus der Apotheke und ich muss immer tief atmen und abends noch meditieren oder irgendwas, damit ich das durchhalte. Es ist einfach so. Es ist traurig, aber es ist so.
Und zu dem Themenkomplex, auch wenn das wie ein harter Bruch wirkt, gehört natürlich auch das E-Rezept. Auch das ist auf eurer Internetseite nochmal beschrieben, dass gerade was die Einführung betrifft, viel Zeit, viel Nerven gefressen hat. Du schreibst auf der Internetseite oder ihr schreibt, dass die Belieferung über ein E-Rezept ganz einfach funktioniert in der Apotheke. Kannst du vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die wenigen, die vielleicht noch kein E-Rezept hatten, ganz kurz erklären, wie funktioniert das? Kann ich da einfach kommen? Ist das ganz einfach? Wisst ihr damit umzugehen?
Es ist einfach, wenn es funktioniert. Wenn es funktioniert, ist es grandios. Also du kommst zu mir in die Apotheke, meistens so die jungen Männer. Also du bist in der Apotheke, bist du jung, Demi. Und dann gibst du mir deine Karte oder weißt am Anfang nicht, dass du die Karte mir geben musst. Egal. Du gibst mir die Karte, ich stecke die in mein Gerät, in mein Terminal, drücke meine Tasten. Das Rezept wird automatisch aus dem Internet auf mein Computerprogramm geladen. Es fällt aus meinem Kommissionierer. Plopp. Dann berate ich dich dazu. Dann scanne ich es gegen, kassiere eventuell oder du bist befreit, wie auch immer, und gib's ab. Aber wenn die Technik nicht funktioniert oder wenn wir so wie heute ein Update haben und ich unfassbar lange warten muss, und das Programm immer wieder abstürzt oder mein Kommissionierer sich verschluckt, dann werden die Patienten nervös. Und ich auch. Das ist im Moment schon auch anstrengend. Es gibt Tage, da läuft es einfach super. Oder wenn der Strom ausfällt, was ist dann? Das ist meine ganz große Angst, wenn der Strom ausfällt. Dafür haben wir ja keinen Notfallplan. Gut. Also, aber prinzipiell, wenn die Technik funktioniert, sind wir mittlerweile da ganz gut eingearbeitet.
Wie reagieren so Patienten? Ist da eine große Unsicherheit da oder wird das zunehmend entspannt, weil sie merken, größtenteils funktioniert es dann auch, wenn sie die Karte abgeben?
Es wird entspannt. Also am Anfang waren sie alle sehr aufgeregt, dann wird natürlich geschimpft, wie immer. Es wird immer geschimpft. Sehr viel geschimpft. Also es ist unfassbar, was wir da so abfangen müssen, aber ich versuche einfach ruhig zu bleiben. Ganz selten flippe ich auch mal aus, aber es ist wirklich sehr selten. 3 Mal vielleicht in 10 Jahren, wo ich richtig ausflippe, aber normalerweise bleibe ich ruhig und erkläre es ganz ruhig und mittlerweile legen gerade die älteren Damen, die das jetzt schon kennen, die Karte einfach hin und sind ganz entspannt. Also es ist einfach ein Prozess, an den sich alle gewöhnen mussten. Aber wie gesagt, wenn die Technik funktioniert und der Strom da ist, läuft.
Und dann kann es den Alltag auch in der Apotheke etwas verschlanken? Also kann das ein Benefit für die Apotheke sein oder ist das zu viel Euphorie rund um das E-Rezept? Also ich sag mal, das Thema in der Apotheke müssen ja die Rezepte dann danach auch nochmal kontrolliert werden. Das läuft ja, glaube ich, so habe ich es verstanden, etwas besser. Im Moment ist es vor allem die Unsicherheit und der große Ärger, wenn was nicht funktioniert, oder?
Ja, genau. Also das hat man gerade am Anfang oft gehabt. Wir haben so viel geflucht, wir mussten uns dran gewöhnen. Auch das Team und diese Angst davor. Aber es wird immer besser. Und wie gesagt, wenn die Technik funktioniert, ist es toll, aber sie ist noch nicht ausgefeilt. Also wir hatten heute ein Update, ein wirklich tolles Update, wo dann die Rezepte gleich für uns sortiert werden und auch gleich abgeschickt, wenn alles stimmt. Also ich musste ja früher kontrollieren, hat meine Mitarbeiterin wirklich die Retard-Tablette abgegeben. Da sind ja Fehler passiert. Wo Menschen sind, fällt Späne, ist ganz normal, sage ich immer. Aber jetzt bei dem E-Rezept eigentlich, es sei denn, der Arzt hat was falsch gemacht oder die Schwester, die auch immer gerne die E-Rezepte ausstellt. Da muss man natürlich noch ein bisschen aufpassen, aber das, was auf dem Rezept steht und das, was ich abgebe, gebe ich ab, scanne ich gegen, wird abgeschickt. Ich muss natürlich mitdenken. Viele Patienten bei uns haben eine Kundenkarte. Das heißt, ich sehe, hat er es schon gehabt, hat er es noch nicht gehabt. Und wenn er es nicht gehabt hat, aber er behauptet, er hat es gehabt, dann gucke ich. Weil es passieren Fehler. Überall. Nicht beim Arzt, bei der Schwester, bei mir, bei meinem Team. Und da muss man immer offen mit umgehen. Das Problem ist, dass es noch nicht ganz geschmeidig läuft. Also, dass auch unsere Anbieter, also unsere Computeranbieter, unsere Warenwirtschaftssysteme auch noch damit strugglen, sage ich jetzt mal, gell? Und dann einfach der Computer manchmal so langsam ist. Ich stehe davor, also heute bin ich ein bisschen fertig, weil dieses neue Update, dann stürzt der Computer ab. Das ist wirklich anstrengend. Früher habe ich einfach mein Rezept eingetippt. Dabei habe ich natürlich auch Fehler gemacht. Also es ist, wenn es funktioniert, toll. Und wenn dann einfach die Packungen aus meinem Kommissionierer rausfliegen hinter mir und ich die dann einfach hole und nicht mehr die Schubladen aufziehen muss wie früher, es ist dann schon toll, aber es muss funktionieren. Und da haben, glaube ich, viele Apotheken noch Probleme.
Du hast schon auf deinen Mann verwiesen. Wir haben glücklicherweise in unserem kleinen Podcast-Studio auch Platz für Dr. Jörg Wittich, der Inhaber der Apotheken ist. Vielleicht, wir werden dich ja nochmal in einer separaten Episode vorstellen, aber so kurz so dein Fazit. Hilft die Digitalisierung oder überwiegen die Risiken und die Angst, eben was passiert, wenn ein Stromausfall ist? Wie kann ich meine Patientinnen und Patienten versorgen?
Ja, erstmal hallo von mir auch. Ja, wenn die Chefin spricht, bin ich ruhig, klar. Aber also ich würde schon sagen, dass die Digitalisierung hilft. Aber das, was Ingrid schon angesprochen hat, im Grunde diese Testphase, die wir eigentlich irgendwie vor 2-3 Jahren mal anfangen sollten, die machen wir halt jetzt mit einer Technik, die, das ist ja schweinewitzig, wenn wir uns in dieses Netz, also in das in die TI, also in die Teleinfrastruktur, wenn wir uns da einwählen, dann kommt ja so ein Rauschen wie mit meinem ISDN-Modem, was ich mal vor 15 Jahren hatte. Also das ist schon verstörend, aber also ehrlich gesagt finde ich jetzt diese Technik, die hilft. Und es sind halt diese ganzen Kinderkrankheiten, die wir jetzt einfach durchstehen müssen, ne? Auf allen Seiten, also in der Apotheke, bei den Softwareanbietern, bei den Ärzten, bei den Schwestern. Und das funktioniert vielleicht immer dann gut, wenn irgendwie alle miteinander reden und man eben daran arbeitet. Und das ist einfach diese Testphase. Also ich würde im Grunde das ähnlich sagen, wie das die Ingrid gesagt hat, also wenn das alles, sagen wir mal, funktioniert, dann ist das für alle Beteiligten eigentlich gar keine blöde Idee. Also finde ich schon gut. Also auch selbst so, also wenn jetzt zum Beispiel Patienten sagen, oh, da hat der Doktor das und das vergessen aufzuschreiben, dann ruft er eben jetzt an und dann kommt es auf die Karte, der muss nicht mehr in die Praxis. Also einfach mal sowas ist für die Patienten eigentlich eine gute Sache. Was immer mein Thema war, und das weißt du, Danny, weil wir immer mal glücklicherweise was miteinander zu tun haben, ich habe generell das Problem, dass wir gar keine Offline-Lösung haben. Das haben wir bei dem Secoform-Sicherheitssystem nicht, das haben wir jetzt beim E-Rezept nicht. Und das ist in der Tat ein Problem, weil wir natürlich nahezu 100% Internet- und Stromabdeckung haben. Gott sei Dank, trotz vieler Unkenrufe, leben wir ja nicht im Blackout. Aber es kann eben trotzdem sein, dass einfach da mal eine Stromleitung einfach einen ganzen Stadtteil wegsäbelt, wie es in Berlin vor ein paar Jahren war. Und dann stehen wir alle da und zucken mit den Schultern. Und das ist tatsächlich etwas, was eigentlich noch schlimmer ist, weil ja einfach sowohl die Apothekerschaft eigentlich da immer drauf hingewiesen hat und versucht hat zu sagen, ja, das ist gut, Technik. Wir waren ja auch die zuerst fertig waren. Also man kann jetzt nicht sagen, dass wir es jetzt irgendwie verhindert hätten. Im Gegenteil, wir waren ja 2 Jahre lang fertig. Aber man hat eben einfach diese fachlichen und sachlichen Zweifel eben nicht aufgenommen. Jetzt ist es so, man muss auch vielleicht jetzt, wenn ein paar Patienten zuhören, denken, oh Gott, mein Leben ist in Gefahr. Nein, ist es nicht. Ihr Leben ist nicht in Gefahr, weil wenn der ganze Stadtteil keinen Strom hat, dann stellt der Doktor einfach wieder Papierrezepte aus und dann geht's eben weiter. Das ist vielleicht das Gute, dass wir da schon irgendwie ein Fallback haben. Aber ja, wir müssen uns da reinrutschen und ich gehe auch davon aus, nächstes Jahr wird es ja sowieso dann TI 2.0 geben. Da denke ich mal, dass vielleicht auch viele dieser, die du ja zu Recht angemahnt hast, diese anfälligen Komponenten, dass die einfach wegfallen halt. Gell? Also ich muss sagen, ich sehe das eigentlich ziemlich positiv. Also das war wahnsinnig nervig und da kann ich ehrlich gesagt gerade mal hier, vielleicht hört einer von meinem Team das auch mal so. Leute in unseren Apotheken, in allen Apotheken ehrlich gesagt, Leute, danke, dass ihr durchgehalten habt. Das hat echt Nerven gekostet und auch unsere Patientinnen und Patienten, ehrlich gesagt, die waren eigentlich auch verständnisvoll. Das kannst du jetzt eigentlich nicht sagen, dass die, nee. Das, ne, dass die,
am
dass
Anfang
die,
waren sie schon aufgeregt. Na, die,
ja, aber aufgeregt, natürlich. Wir waren ja selber aufgeregt, ne, aber.
Mittlerweile legen sie ihre Karte hin.
Nee, aber auch wenn da wirklich mal sagt, Leute, es geht gerade heute, es geht gerade nicht, sorry, wir wissen es auch nicht so genau, dass du irgendwelche Komponenten wieder neu starten musstest, dann ehrlich gesagt, mich nicht ein einziger Patient angezickt, die wussten, dass wir versuchen, das Beste zu machen. Das fand ich sehr überraschend eigentlich, was ja, eigentlich standardmäßig so ist, dass die Leute bei uns sind. Das ist eigentlich das Schöne an diesem Beruf, will ich mal sagen. Bei allem nervigen Zeug, was wir da gerade treiben müssen, ist das wirklich was, wo du wirklich merkst, dass die Leute bei uns sind. Ich weiß nicht, ich quatsche wieder die ganze Zeit, aber das ist ja ein Podcast, gell? Genau, du kannst dich ja rausschneiden. Ich würde gerne noch was zu dem Thema, ich weiß nicht, ob du mich das noch fragen willst, aber zum Thema Apotheke, ne? Also was du gesagt hast, da hatte ich mich mal kurz gemeldet, aber du bist ja die Hauptperson hier. Nee, das ist ja hier, der Danny muss das ja sagen. Also die Apotheke, die wir jetzt haben, ist nicht mehr die Apotheke von vor 10 Jahren. Was war vor 10 Jahren so? Vor 10 Jahren haben wir uns über die Beschaffung von Arzneimitteln einen feuchten Kehricht gekümmert. Die waren schlicht da. Wobei wir damals schon gewarnt haben, übrigens nicht nur vor 10, sondern vor 20 Jahren, und gesagt, ihr lieben Leute, bitte, 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 achtet darauf, die Politik hat uns nicht gehört. Hat sie nicht. Ja, also das war, ich weiß gar nicht, was für Nebelkerzen man uns da erzählt hat. Also dieses Ding, wo wir reinrauschen, und das macht mich auch so ein bisschen, fast ein bisschen wütend, wenn dann der ein oder andere Politiker irgendwie überrascht ist. Nein, kann er nicht sein. Wir sagen das seit 20 Jahren. Das heißt, die Apotheke, die wir heute haben, ist mitnichten so, dass du ein Rezept bekommst, dass du den Patienten mit gezielten Fragen zu dem Arzneimittel, Wechselwirkung, Verträglichkeit, Eigendiagnose hinterfragen, dass du das tust, dass du diese Zeit für den Patienten hast. Da hast du je nach Schweregrad zwischen 5 und 10 Minuten gebraucht. Heute ist es so, dass du das Arzneimittel oft nicht vorliegen hast. Sei es auch nur, wenn es die Firma nicht ist. Das ist für den Patienten manchmal auch ebenso verwirrend. Also, das heißt, du findest eine Lösung. Natürlich finden wir eine Lösung. Wir finden ja immer eine Lösung. Wir haben ja auch gar keine andere Wahl. Was willst du denn auch tun? Ja, diese Lösung müssen wir mit dem Doktor besprechen. Der Doktor, den du anrufst, der Doktor ist am Limit. Das heißt, der Doktor kann gar nicht ans Telefon gehen. Wir haben inzwischen schon eine Praxis, die hat einen elektronischen, wie heißt der, Fred?
Fred,
der spricht mit dir. Da musst du dann mit dem Arzt einen Notcode dem Fred sagen, dass du zum Doktor durchkommst. Das heißt, die Bearbeitung des Patienten, um dieselbe Qualität zu erreichen, ist doppelt bis dreifach so lang. Und das noch mit Menschen, die ja alle bei uns in der Apotheke ein ausgeprägtes Helfersyndrom haben. Das heißt, wenn ich jetzt im Handverkauf sage, Leute, ihr müsst sehen, wir müssen irgendwie straffer arbeiten, das geht gegen unsere Kolleginnen und Kollegen, die sagen, nee, das muss doch noch erklärt und das muss doch das. Das kriegen die nicht hin. Und deswegen ist das so, und weil wir natürlich ja aufgrund der Politik im Grunde nicht skalieren können, dass wir sagen können, komm, lass da einfach mal 3 Leute mehr einstellen oder sowas. Oder weil eben einfach vielleicht der Arbeitsmarkt einfach so angespannt ist, wie in jeder anderen Branche eigentlich auch, ist diese Apotheke nicht mehr so, wie sie war. Ich bin aber trotzdem der Meinung, ja, wir müssen in der Politik sehen, dass das sich irgendwie ändert, aber da will ich jetzt ja auch keinen langweilen. Aber letztendlich müssen wir uns trotzdem selber helfen.
Jetzt muss ich schnell was sagen, bevor ich es vergesse, was mir da jetzt auch einfällt, weil der Danny, du hast mich ja gefragt, was anders geworden ist, da habe ich ja nur ganz wenig gesagt, mir fällt jetzt auch noch mehr ein. Was auch anders geworden ist, dass auch die Ärzte, die Schwestern und die Krankenhäuser weniger Zeit haben. Und dass der Patient von der Arztpraxis zu mir kommt und sagt, ich habe da ein Interesse und ich weiß überhaupt nicht warum. Und dann erkläre ich dem Patienten, also ich meine, ich habe schon immer erklärt, warum, wieso Sachen wichtig sind, aber die Ärzte tun mir leid, die sind jetzt nicht schlechter geworden, die haben keine Zeit. Die haben so einen unfassbaren Druck und die Krankenhäuser auch. Die armen Krankenhäuser sind nicht schlechter geworden, sondern da wird auch so viel gespart, dass die Patienten bei uns sitzen und sagen, ich kapiere gar nichts. Also was wir aufwenden, um erstmal zu erklären, warum. Und das ist ja so unfassbar wichtig, weil der Patient sagt, was ist denn das für ein Gift? Liest den Beipackzettel und nimmt es nicht. Und er braucht aber sein Entresto für seine Herzinsuffizienz, sonst lebt er nicht mehr so lang. Zum Beispiel, also das ist unfassbar, was wir da in der Apotheke auffangen. Das ist dem Herrn Lauterbach nicht bewusst.
Das scheint in vielerlei Hinsicht zu sein. Eine kleine Anmerkung, Jörg, du hast gesagt, irgendwie Nachwuchsprobleme oder Personalprobleme wie in jeder Branche auch. Das Besondere ist schon bei uns, dass tatsächlich das Land, die Politik das in der Hand hätte zu ändern. Ohne Frage. Denn Pharmaziestudium ist eben ein Studienfach, wo man, wenn man die Studienplatzzahl erhöht, es eben dann mehr Absolventen gibt, weil ja. Eben das Interesse dreimal so hoch ist wie die Studienplätze und das ist schon was Besonderes. Das Thema Lieferengpässe, Ingrid, kannst du, also da gab es ja mal eine Zeit, wo das auch täglich in der Presse zu lesen war, weil es eben gerade eben diese Fiebersäfte, wo Mütter natürlich Familien emotional betroffen sind, weil ihr Kind betroffen ist. Jetzt liest man das relativ selten. Das klingt so, wie wenn alles in Ordnung ist. Jörg hat gerade gesagt, es ist nicht in Ordnung, sondern das ist anders. Wie ist da aktuell so die Situation?
Also beim Ibuprofen hat sich es vielleicht ein bisschen entspannt, aber es ist immer noch bei Antibiotika dasselbe. Es ist auch sonst bei Metoprolol, was weiß ich. Also es ist jeden Tag, und der Jörg hat recht, der Patient kommt rein. Und dann habe ich erstmal Angst, ist alles da. Also der Idealfall.
Ja, genau, wenn dann irgendwie alles da also sind, manchmal, sagen alle, oh, ja, schön.
Also du steckst die Karte rein, wartest. Das Schlimme ist, du stehst ja vor diesem Computer und klotzt den Computer an. Da überlege ich mal noch, was mache ich jetzt? Und dann, früher hast du ja getippt. Jetzt wartest du, dann plopp, plopp. Also es ist relativ langsam für unser Empfinden, ploppen da die Medikamente auf. Und manchmal ist alles grün, das heißt, die sind alle lieferbar und manchmal sind sie alle da. Dann ploppen die aus dem Kommissionierer raus und du gibst da ab und denkst, krass, aber immer. Und
der Patient sagt auch schon, ach, alles da, das ist ja schön.
Das ist ja krass, also, aber eigentlich bei jedem zweiten mindestens Patient ist was nicht da und du musst suchen und suchen und suchen und überlegen und den Arzt anrufen.
Deine ganze Fachkompetenz eine Alternative aufbringen. Ne?
Ja, und das ist total anstrengend. Das sind alles so diese Faktoren, ja, die mir jetzt gerade so einfallen, es fällt einem nicht gleich ein, eine Frage, die hier gestellt wird, aber es ist so. Ja.
Ich will, Ingrid, mit dir etwas zurück, ganz an den Anfang der Pharmazie. Warum denn Pharmazie? Du hast schon verraten, ist offensichtlich die zweite Chance, der zweite Weg. Warum ist Pharmazie bei dir geworden?
Also da muss ich ein bisschen ausholen. Als ich ein kleines Kind war, ist meine Mutter immer in das Nachbardorf gefahren. Also erst in die Stadt nach rechts, dann zurück ins Dorf und dann ins andere Dorf nach links, ganz einfach ausgedrückt. Sie hat einen großen Weg auf sich genommen und ist in die Dorfapotheke, so wie meine heute, zu unserer Dorfapothekerin. Ich habe die bewundert, wie sie die Schubladen aufgezogen hat. Und die hat meine Mutter so gut beraten, die hat manchmal auch gesagt, Frau Leipold, so heißt meine Mutter, das geben Sie Ihrem Kind nicht, hat sie manchmal sogar gesagt. Das Antibiotikum, das ist nicht gut. Das darf man ja eigentlich nicht machen, aber das hat sie gemacht. Und da hat sie immer gesagt, Pharmazie ist so schwer, deswegen habe ich es nicht als erstes studiert. Weil ich dachte, das schaffe ich nicht. Also habe ich Biologie studiert mit Schwerpunkt pharmazeutische Biologie und bin auch in der pharmazeutischen Industrie gelandet und habe in der pharmazeutischen Industrie Pflanzenextrakte kontrolliert im Labor. So dass ich den Leuten heute gut erklären kann, warum der Ginkgo von uns oder der Weißdorn von uns was ganz anderes ist als der aus der Drogerie. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Und irgendwie kam eins zum anderen. Ja, dann habe ich nochmal mit 31 tatsächlich Pharmazie studiert, was man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Aber mit der Hilfe meines Mannes und mit meiner Leidenschaft trotzdem, ich fand es von Anfang an unfassbar spannend, weil als ich Biologin war, hatte ich ja dann die Pharmazeuten mit mir in der Vorlesung und die wussten immer alles besser. Und die waren auch manchmal ein bisschen arrogant.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Also, und ich dachte immer so, scheiße, Entschuldigung, ich kann das nicht so gut, ich bin nicht so toll. Und als ich es dann studiert habe, habe ich gedacht, das ist gar nicht so. Also es ist schwer, ein sehr schweres Studium, aber ich habe es dann richtig gut gelernt und hatte da halt auch Freude dran, weil ich habe ja schon, der Weg hat sich ja schon geebnet. Und ja, genau.
Aber so ein Studium, weil das ist ja schon was Besonderes mit Kindern, mit zwei Kindern, nicht ganz so einfach, oder?
Nee, aber ich habe natürlich meinen Mann gehabt, gell? Hm. Also meine Kollegin, meine jungen Kolleginnen, die jetzt mit Kindern bei mir arbeiten, sagen immer, wie habt ihr das denn gemacht? Und da habe ich gesagt, das war eine andere Zeit. Unsere Ingenieure haben die Nachmittage abgedeckt. Oh, die Ingenieure hatten wieder Mütter oder Omas, die sich um deren Kinder, obwohl die waren damals dann schon groß. Also die Ingenieure waren nie krank, waren immer da, haben die Nachmittage abgedeckt und mein Mann hat die Kinder abgeholt. Und der Kontakt von meinem Mann zu meinen Kindern, zu unseren Kindern, ist einfach sensationell. Der wäre nicht so, Jörg, wenn ich nicht Pharmazie studiert hätte. Gell? Also wir haben das wirklich zusammen gewuppt. Ich weiß nicht wie, ich weiß es wirklich nicht, aber ich liebe halt einfach, ich habe das wirklich geliebt. Also ich sitze ja hier gerade und hier steht gerade hier oben, welchen Teil von, und dann sind ganz viele chemische Formeln, verstehst du nicht? Ich liebe diese chemischen Formeln. Mir hat das einfach, auch schon im Biologiestudium habe ich mich vor allem für die organische Chemie interessiert und für dann eben für die pharmazeutische Biologie. Ich liebe Wirkmechanismen. Und ich liebe es, den Menschen natürlich dann ganz einfach zu erklären. Und, das ist mir jetzt ganz wichtig, ich will nicht nur Medikamente rüberschieben, sondern ich will immer sagen, was kann man noch tun? Prävention, also ich sage zu jedem Medikament, also das Blutdruckmedikament könnte ersetzt werden. Also ich versuche mich natürlich ganz nett dann auszudrücken, wenn sie zum Beispiel dreimal die Woche sich eine halbe Stunde bewegen. Oder das Antidepressivum, vielleicht kommen sie auch ohne aus, wenn sie sich dreimal die Woche 45 Minuten bewegen. Also ist jetzt ganz einfach dargestellt. Ich muss dann schon die richtigen Worte finden und es kommt auch darauf an, wer mir gegenübersteht. Aber immer rede ich auch über Bewegung, Ernährung, Lebensfreude, Meditation. Immer. Die Prävention ist total wichtig.
Du hast schon gesagt, dass du in Bayern groß geworden bist.
Ja, habe ich es gesagt?
Ja, über die Mutter mit dem Dorf nach
links. Ach ja, stimmt. Da ist Coburg gefallen, oder? Habe ich Coburg gesagt? Ach, du bist ja total aufmerksam. Ja, ich komme aus Bayern, aus Franken.
Nun bist du im wunderschönen Thüringen gelandet. Ich nehme an, dass da auch dein Mann maßgeblich mitverantwortlich ist für den Weg. Oder was hat dich für das wunderbare Thüringen begeistert?
Also tatsächlich komme ich aus Franken. Meine Eltern sind Pfarrer oder mein Vater ist Pfarrer, meine Mutter Pfarrfrau oder Lehrerin, Chemielehrerin übrigens. Und dann bin ich nach Würzburg zum Studium, habe dann dort am Ende des Studiums meinen Mann kennengelernt. Dann sind wir nach Bonn. Zwischendurch war ich noch in Freiburg, habe in der pharmazeutischen Industrie, also in der Phytotherapie gearbeitet. Dann sind wir nach Bonn, haben in der Industrie gearbeitet. Wir haben das erste Kind gekriegt. Und meine Heimatstadt war für mich nicht mehr so zugänglich, weil ein Pfarrer wechselt auch mal die Pfarrstelle und meine Eltern waren dann woanders. Also meine Heimat war nicht mehr da. Das ist krass. Ich war irgendwie so ein bisschen heimatlos, wenn deine Eltern nicht mehr in dem Haus wohnen, in dem du geboren bist. Ich weiß nicht, ob man das versteht. Und dann hat eines Tages der Schwiegerpapa angerufen. Hier macht ein Ärztehaus auf. Wollt ihr nicht kommen? Und ehrlich gesagt, bevor ich Kinder hatte, dachte ich immer, ich will doch nicht in so eine kleine Stadt, muss ich jetzt zugeben. Also Jena wäre was anderes gewesen, aber Schleiz ist ja schon nicht der Nabel der Welt. Aber wir hatten ein Kind. Und ich sage immer zu allen jungen Müttern, wenn das Kind geboren wird, werden die Würfel neu gemischt. Dann stellt sich auch heraus, wie gut der Mann ist. Das weiß man vorher nicht. Und dann ist das alte Leben weg und dann geht's neu los. Ist einfach so. Und da war dann Gräfenwart, wir wohnen ja auf dem Dorf, einfach das Schönste, was es gibt. Und die Thüringer haben mich so freundlich empfangen. Die Bonner sind ja schon so ein bisschen, ja, so direkter, auch freundlich, aber direkter. Und die Thüringer haben mich einfach unfassbar gut empfangen. Ich könnte jetzt ein paar Namen und Geschichten erzählen. Ja, ich bin jetzt Thüringerin.
Das ist ein großes Glück für die Arzneimittelversorgung in Schleiz.
Ja.
Aber auch für Thüringen. Du bist Filialleiterin, hast du schon gesagt. Was ist da, wie muss ich mir das, dein Aufgabenfeld so vorstellen? Beginnt deine Zuständigkeit? Wo hört die auf? Wie läuft das so tagtäglich? Was würde in deiner Stellenbeschreibung, wenn es die gibt, oder was steht da drin?
Also, ich bin schon fürs große Ganze verantwortlich. Welcher Mitarbeiter macht was? Also wir machen immer alles im Team, das ist mir ganz wichtig. Wer hat welche Aufgaben? Läuft es gut? Wie ist der Dienstplan? Auch da bin ich natürlich involviert. Und wie können wir uns aufstellen, dass wir dem Patienten das Beste liefern und uns auch vernetzen mit Ärzten und Therapeuten? Den finanziellen Aspekt, den habe ich natürlich auch auf dem Schirm, aber da haben wir am Anfang gesagt, das macht mein Mann, das ist jetzt einfach so. Und ich kümmere mich vor allem um die Pharmazie. Das ist natürlich auch ein Luxus für mich. dass ich das machen kann, muss ich zugeben. Wenn ich jetzt die Chefin, also die Inhaberin wäre, weiß ich nicht, ob ich dann so arbeiten könnte, wie ich es jetzt gerade kann. Also ich bin meinem Mann da sehr dankbar, der ist da sehr robust. Der macht das Finanzielle mit einer Ruhe, wo ich immer denke, mein Gott, also das würde mich völlig aufregen, da habe ich einfach Glück. Ich kümmere mich um die Pharmazie, um die Verbindungen zu den Ärzten, um Projekte wie Armin, meine absolute Leidenschaft, oder jetzt die Medikationsanalyse, die natürlich, oder Medikationsberatung, die pharmazeutische Dienstleistung, die natürlich nicht einfach umzusetzen ist, weil wir eben, wie wir es jetzt schon erzählt haben, nicht die Zeit haben, nicht die Apotheke sind, die es früher war. Und es ist unfassbar anstrengend. Es gibt auch Apotheken, die können das einfach nicht machen und sagen, ich schaffe das einfach nicht. Auch bei uns ist es eine unfassbare Last, aber ich mache es trotzdem, weil ich ja durch Armin geübt bin.
Du bist nicht nur Filialleiterin, du bist auch Fachapothekerin und hat das eine nichts mit dem anderen zu tun, aber die Weiterbildung ist ja schon mal so ein spezieller Bereich neben der Ausbildung, also das Studium, was wir besprochen haben, die Fortbildung, die natürlich dazu gehört, ist Weiterbildung nochmal was Besonderes. Was ist da der Hintergrund?
Ach, es ist schon so, wenn man von der Uni kommt, ich habe ja vielleicht auch einen großen Anspruch an mich, aber trotzdem, man weiß viel über die Pharmakologie, das sage ich auch immer den jungen Praktikanten bei mir. Ihr könnt euch auf euer Wissen verlassen, aber trotzdem hat mir einfach noch mehr Praxis gefehlt, noch mehr. Manches kann man ja auch im Pharmaziestudium gar nicht verarbeiten. Man lernt für die Prüfungen oder auch das Fach klinische Pharmazie kurz vor dem zweiten Staatsexamen. Da saß ich immer drin und war völlig, ich konnte es ja gar nicht alles aufnehmen. Deswegen habe ich dann noch den Fachapotheker gemacht und ich lerne gerne. Also. Wenn ich mit Pharmaziestudium mit zwei Kindern geschafft habe, das mache ich gern. Ich lerne einfach gerne und gebe mein Wissen gerne weiter.
Was muss man tun, um Fachapothekerin zu werden? So ganz grob für die Hörerinnen und Hörer.
Ja, also man hat, Gott, ich kann es gar nicht ganz genau, aber man hat sehr viele Praxisstunden, nicht Praxisstunden, sondern Theoriestunden. Damals, ich weiß gar nicht, wie es heute läuft, damals sind wir mit dem Auto, dann was weiß ich wohin gefahren. Heute läuft sicherlich sehr viel online. Das ist auf der einen Seite schön, ich habe dann mehr Zeit am Abend für meine Kinder, aber diese Präsenzveranstaltungen damals waren schon wirklich toll und man hat sich dann in den Pausen mit anderen ausgetauscht. Dieser Austausch war sensationell, das hat man ja heute nicht mehr. Und das sind viele Stunden. Dann hat man natürlich noch andere Sachen, man muss in der Rezeptur viel dokumentieren, man muss Patientenfälle dokumentieren und man hat auch eine Fachapotheke, das finde ich am allerbesten, man hat eine Gruppe mit anderen Fachapothekern und man trifft sich regelmäßig und tauscht sich aus und hält gemeinsam, also jeder hält mal einen Vortrag, immer abwechselnd und dieser Austausch, der ist toll. Das ist, macht man ja sonst nicht. Also wir haben halt das große Glück, wir haben auch jetzt wieder junge Apothekerinnen und Apotheker, die Fachapotheker machen und da haben wir auch dieses Treffen und da darf ich hingehen. Ich bin ja schon fertig, aber ich darf hingehen und profitiere davon, von dem Wissen, was die jungen Apotheker und Apothekerinnen dann lernen und uns mitteilen. Oder auch ich fasse mal wieder was zusammen. Eine Leitlinie, die neu erstellt wurde, was weiß ich, zu Diabetes. Das war ja, ist ja wirklich toll, was da alles neu zusammengestellt wurde. Und dann erzähle ich das meinen Mitarbeitern. Das macht total Spaß.
Nun bist du nicht nur jemand, der sich selbst weiterbildet und damit Referentinnen und Referenten zuhört, du bist auch selbst Referentin. Das machst du sowohl bei der Kollegenschaft, den Apothekerinnen und Apotheker, aber auch bei den Patientinnen und Patienten. Ich habe gefunden, du hast auch mal einen Vortrag rund um das Thema Cannabis gehalten. Ich nehme an, das sorgte für viel Interesse, könnte ich mir vorstellen. Was sind so grundsätzlich so die Themen, die du da bearbeitest? Und wie ist so die Reaktion auf solche Patientinnenfortbildung?
Also wir haben viele Selbsthilfegruppen in Schleiz, die sich im Museum der alten Schleizer Apotheke treffen dürfen. Dann kriegen die auch einen Kaffee hingestellt. Also unfassbar. Das sind noch die, das haben wir halt früher schon so gemacht. Das ist immer noch so, gell? Und die rufen an und fragen uns. Und dann sage ich immer, na, was interessiert sie denn? Und dann kommt auch manchmal Cannabis, dann muss ich mich einarbeiten. Was recht stressig ist. Also ich versuche dann in der Regel Themen zu nehmen, die ich sowieso schon
auf dem Schirm habe,
aber manchmal arbeite ich mich auch neu ein. Dann haben wir auch unsere kleine Patientenakademie, wo jeder Apotheker oder jede Apothekerin mal einen kleinen Vortrag hält und die Patienten dann kommen und sich anmelden können. Aber seit Corona wollen die Leute, ich weiß nicht, die wollen lieber online, habe ich das Gefühl. Also die melden sich immer noch an. Die Patientenvorträge sind auch besetzt, Aber früher war der sofort voll, der Vortrag. Und heute müssen wir schon ganz schön Werbung machen, bis die Leute sich anmelden. Die wollen einfach, die gucken sich zu Hause ihr YouTube-Video an, habe ich das Gefühl. Ich weiß es nicht genau, aber es ist nicht mehr so einfach wie früher. Aber natürlich die Selbsthilfegruppen, die sitzen da und freuen sich, die Frau Wittig kommt oder irgendwelche Seniorengruppen haben wir auch viele. Die fragen mich einmal im Jahr. Und da gehe ich hin und spreche über Prävention, über die Arzneimittel. Manchmal machen wir einfach eine Fragerunde. Das finde ich am allerschönsten. Und dann erzähle ich einfach, das ist ja mein Beruf. Genau, und ich erzähle gerne.
Und wie ist das Feedback? Positiv, oder? Also wenn so Patientinnenvorträge, das ist doch...
Doch, das ist total positiv. Die rufen mich ja immer wieder an. Die wollen dann manchmal gleich zweimal im Jahr und dann ich muss ein bisschen bremsen, dass es nicht zu viel wird. Es ist ja auch trotzdem, also gerade jetzt ist es so, dass die Zeit ja knapper wird. Habe ich ja schon gesagt. Sodass ich manchmal sogar sage, nicht mehr so häufig. Ich muss ja auch irgendwo auf mich achten oder wir müssen auf uns achten. Genau. Dass ich manchmal, es waren ja manchmal im Monat 2, 3 Vorträge, das ist zu viel.
Liebe Ingrid, aufgrund der vielen Themen, sowohl deiner Apotheke als auch von dir, könnten wir noch lange miteinander reden. Aber wir müssen zum Abschluss kommen. 2 Abschlussfragen habe ich. Erste, was würdest du Schülerinnen und Schülern empfehlen, die noch nicht so richtig wissen, ob Pharmazie was für sie ist? Was sollen sie tun?
Ja, also ein Praktikum in der Apotheke machen. Auf alle Fälle. Was natürlich auch nicht mehr so einfach ist wie früher, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Aber wir nehmen auch nicht mehr so viele Praktikanten, wir nehmen weniger, aber um die versuchen wir uns so gut wie möglich zu kümmern. Und versuchen ihnen auch die Rezeptur zu zeigen oder auch mal, dass sie mich im Handverkauf begleiten, dass sie sehen, was wir tun. Genau. Oder eine Seminarfacharbeit in der Apotheke zu machen, wenn sie meinen Mann als Betreuer bekommen, dann können sie im Labor richtig toll forschen. Und titrieren und eine DC laufen lassen oder auch mit mir. Aber ich,
weil ich da mehr Spaß habe als die Schüler, das ist schon klar.
Also genau. Ich habe auch Spaß daran, mache es aber auch nicht mehr so oft wie mein Mann, weil es auch unfassbar viel Arbeit ist. Aber da haben wir die meisten Leute oder Schülerinnen hervorgeholt, die dann zum Pharmaziestudium gegangen sind, weil sie einfach im Labor gearbeitet haben und unsere Euphorie halt auf sie übergesprungen ist, genau.
Kann man direkt einfach so in die Apotheke gehen? Soll man vorher eine E-Mail schreiben? Was wäre der perfekte Weg aus der
Sicht? Also am allerschönsten ist es, wenn der Schüler oder die Schülerin persönlich allein in die Apotheke kommt. Das mag ich am allerliebsten. Oft kommen die Eltern, das mag ich nicht. Sage ich auch immer gleich dazu. Und einfach sich vorstellt. Aber es ist, wie gesagt, wir nehmen nur 2 Leute pro Jahr. Und wir haben viel mehr Anfragen.
Okay, das heißt, ich würde jetzt nicht nochmal die Kontaktdaten unten drunter, sondern es gibt alle Thüringer Apotheken direkt Fragen. Und
einfach und immer selbstständig vor.
Also genau, was, vielleicht eine Ergänzung noch, was auffällt, dass auch diese Anmeldungsfrist so ein bisschen kurz ist. Also da kriegst du dann irgendwie einen Monat vorher so, kann ich denn in Sommerferien bei Ihnen Praktikum machen oder sowas, ne? Das funktioniert natürlich nicht. Also zumindest bei uns nicht. Und zwar aus dem Grund, wenn du so viele Anfragen hast und wir tatsächlich so ein bisschen so kleine Bewerbungsgespräche führen, dass wir auch wirklich so mal die rausfischen, die wirklich Lust haben, ne? Weil wir es einfach ein bisschen einschränken müssen. Dass man das rechtzeitig macht. Also der Tipp wäre eigentlich wirklich zu sagen, okay, ich weiß, ich habe am 8., 9., 10. habe ich mein Schülerpraktikum und dann wirklich ein halbes, dreiviertel Jahr vorher mal anfragen. Also
und das persönlich?
Persönlich.
Nicht die Mutti schicken.
Verstanden, ist angekommen. Letzte Frage, Ingrid, für dich. Der Podcast heißt ja Dein Rezept fürs Leben. Was ist denn dein Rezept fürs Leben, das du den Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst?
Also mein Rezept ist tatsächlich 3 Dinge. Das Letzte ist am wichtigsten. Erstens Bewegung. Zweitens Ernährung. Da könnte ich jetzt ewig, da können wir nochmal einen Podcast machen. Und drittens Lebensfreude. Und das erkläre ich dann natürlich ein bisschen ausführlicher, weil wenn ich das umsetze, macht es mir auch irgendwann Spaß. Also die Bewegung ist ja am Anfang fürchterlich und auch die Ernährung umzustellen ist fürchterlich, aber irgendwann macht es große Freude. Und wir wissen einfach, dass das die Grundpfeiler sind, für Gesundheit.
Ingrid, ganz herzlichen Dank für deine Antworten auf meine vielen Fragen. Es war mir eine große Freude. Und wir haben nur gesagt, die Internetadresse wird man nicht kommunizieren, aber ich bin mir sicher, dass die Patientinnen und Patienten in Schleiz ganz fantastisch versorgt werden und informiert und beraten werden. Ganz herzlichen Dank.
Bitteschön, Daniel.